Das chinesische Panoptikon, aber auch andere. Das Panoptikon, latinisiert auch Panopticum, ist ein von dem britischen Philosophen und Begründer des klassischen Utilitarismus Jeremy Bentham stammendes Konzept zum Bau von Gefängnissen und ähnlichen Anstalten, aber auch von Fabriken, dass die gleichzeitige Überwachung vieler Menschen durch einen einzelnen Überwacher ermöglicht. Alle Bauten des Panoptikon-Prinzips zeichnen sich dadurch aus, dass von einem zentralen Ort aus alle Fabrikarbeiter oder Gefängnisinsassen beaufsichtigt werden können. Im Mittelpunkt steht ein Beobachtungsturm, von welchem aus Zelltrakte abgehen, in sogenannter Strahlbauweise. So kann der Wärter in der Mitte in die Zellen einsehen, ohne dass die Insassen wiederum den Wärter sehen können. Das liegt daran, dass die Gefangenen aus der Sicht des Wärters im Gegenlicht gut sichtbar sind, der Wärter selbst jedoch im Dunkeln seines Standortes nicht ausgemacht werden kann. Mithin wissen diese nicht, ob sie gerade überwacht werden. Das panoptische Gefängnis ist gut geeignet als Metapher für den Überwachungsstaat und dessen gläserne Menschen. Praktisch gesehen ist klar, dass nicht jeder jederzeit unter Beobachtung stehen kann. Da man allerdings nie weiß, wann man näher unter die Lupe genommen wird, ist man gezwungen, sich jederzeit so zu verhalten, wie sich die Mächtigen das wünschen. Man wird situativ so gestellt, wie wenn man permanent unter Beobachtung stünde. Das ist dann auch das perfide System, etwa bei der Vorratsdatenspeicherung. Der datenhungrige Staat zeichnet jedes kommunikative Verhalten aller Menschen immer auf, um sie bereitzustellen, um es zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt gegen die Menschen zu verwenden. Das ist der absolute Traum eines jeden Diktators. Und in den letzten Jahren ist dieser Traum in China auch wahr geworden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat China wegen seiner totalen Überwachung scharf kritisiert. Ein Zitat: Die Kommunistische Partei Chinas, die befürchtet, die Gewährung politischer Freiheit könnte ihre Macht gefährden, hat einen Orwellschen Hightech-Überwachungsstaat und ein ausgeklügeltes Internetzensursystem errichtet, um öffentliche Kritik zu überwachen und zu unterdrücken, heißt es im Jahresbericht der Organisation, der vor kurzem in New York vorgestellt wurde. Gleichzeitig nutze Peking seinen wachsenden wirtschaftlichen Einfluss im Ausland, um das globale System zur Verteidigung der Menschenrechte auszuhebeln. Da kann man an alle möglichen Wirtschaftssanktionen denken, Strafzölle oder auch nur die Drohung, weniger Waren aus einem missliebigen Land zu beziehen. China und die USA liefern sich schon seit Jahren einen heftigen Handelskrieg, wo beide Seiten in geradezu vorbildlicher Weise vorzeigen, wie man mit der Instrumentalisierung der Wirtschaft eine politische Agenda bedienen kann. In China gibt es eine inzwischen lückenlose Überwachung. Alle Daten, egal ob privat oder öffentlich, werden systematisch gesammelt und ausgewertet. Kameras gibt es überall. Wie wenn das nicht reichen würde, werden die Menschen in orwellischer bzw. in DDR-Manier aufgefordert, Kollegen, Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder zu denunzieren. Und so werden die Daten verwendet, nämlich für ein sogenanntes Sozialkreditsystem. Die Grundzüge dieses Systems sind: Jeder Bürger soll zum Start eine Punktezahl von 1000 erhalten. Je nach finanziellem und politischem, aber auch sozialem Verhalten können Punkte hinzuverdient oder abgezogen werden. Wer wohltätige Arbeit leistet, Geld spendet, sich um ältere oder arme Menschen in seiner Umgebung kümmert oder seine Schulden pünktlich zurückzahlt, bekommt Zusatzpunkte. Das gilt auch für positive politische Einträge in den sozialen Medien. Als Belohnung winken etwa eine Bevorzugung bei Behörden, die schnellere Bearbeitung von Visa-Anträgen oder die erleichterte Aufnahme von Krediten. Wer dagegen Schulden anhäuft oder Kredite nicht bedient, sich regierungskritisch äußert, an illegalen Demonstrationen teilnimmt oder auch nur bei Rot über die Ampel läuft, muss mit dem Abzug von Punkten rechnen. Dies wiederum hat Einfluss auf das tägliche Leben. Ein niedriger Punktestand kann etwa eine Karriere im öffentlichen Dienst, den Eintritt ins Militär oder den Besuch einer renommierten Uni verhindern. Aber auch Vergünstigungen und Zuschüsse können gestrichen und der Kauf von Flug- oder Zugtickets blockiert werden. 2018 wurden 17 Millionen Anfragen für Flugtickets und 5 Millionen Anfragen für Bahnfahrscheine abgelehnt, weil die Käufer zu wenige Sozialpunkte hatten. Dabei ist Sozialkredit ein Begriff, der eigentlich positiv besetzt sein müsste. Die ursprüngliche Idee geht auf einen schottischen Ingenieur namens Clifford Hugh Douglas in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts zurück. Mit Social Credit sollte unter anderem die Externalisierung von Kosten im Kapitalismus, also die Weiterreichung von tatsächlichen Kosten der Produktion oder des Konsums, entweder an den Staat, an die künftigen Generationen oder an die Bewohner anderer Länder, durch ein gesamtgesellschaftliches Kreditsystem verhindert werden. Douglas glaubte, dass der Social Credit dieses Problem lösen könnte, indem sichergestellt würde, dass immer genug Geld, also Kredite, ausgegeben würde, um alle produzierten Waren zu kaufen. Das heißt, die tatsächlichen Kosten der Wirtschaft wurden abgegolten, keine Kosten wurden mehr externalisiert. Seine Lösung wurde in drei Kernforderungen zusammengefasst. Ein National Credit Office sollte auf statistischer Grundlage die Höhe der Kredite errechnen, die in der Gesellschaft umlaufen. Ein Preisregulierungsmechanismus sollte Spekulationsgewinne im Falle einer Inflation abschöpfen und an die Bevölkerung in Form von subventionierten Preisen zurückzahlen, wenn die Gesamtkosten der am Markt verfügbaren Waren die verfügbare Geldmenge übersteigen. Als National Dividend sollte allen Menschen ein garantiertes Grundeinkommen gezahlt werden, unabhängig davon, ob sie arbeiten oder nicht. Gerade letzteres war als Ausgleich für den Wegfall von Arbeitsplätzen durch die zunehmende Mechanisierung und Automatisierung in der Arbeitswelt gedacht. Diese Tendenz ist nämlich schon seit Generationen feststellbar. Die bezahlte Erwerbsarbeit nimmt ständig ab, die unbezahlte gesellschaftliche Arbeit, die manchmal auch Reproduktionsarbeit genannt wird, nimmt ständig zu. Auf die Dauer kann diese Situation nur durch ein bedingungsloses Grundeinkommen geheilt werden. Aber die chinesische Regierung verfolgt keine positiven oder gar menschenfreundlichen Ziele. Ebenso wenig tun das ihre deutschen Epigonen und Nachahmer mit ihren Vorratsdatenspeicherungen, ihren schwarzen Sheriffs in den Einkaufsstraßen, die von den Geschäftsleuten als lästig empfundenen Bettler und Straßenmusikanten verjagen sollen oder mit den Polizeikameras an jeder Straßenkreuzung. Meist assoziieren wir diese Dinge mit Namen wie Otto Schilly oder Wolfgang Schäuble oder mit dem Kurzzeitinnenminister Hans-Peter Friedrich, der das Supergrundrecht Sicherheit erfand, von dem das Grundgesetz eigenartigerweise nichts weiß. Und hier in Hannover haben wir auch unseren geschätzten Ordnungsdezernenten Alexander von der Ohr, der alle Menschen aus dem Straßenbild entfernen möchte, die nicht der gutbürgerlichen Erscheinungsform entsprechen, die er selbst so vortrefflich verkörpert. Aber ich möchte hier an einen der Urväter der deutschen Version von 1984 erinnern, und nein, ich meine nicht Erich Mielke, sondern an den ehemaligen BKA-Chef Horst Herold. Herold gilt als Erfinder der Rasterfahndung, in der man unschwer die Grundideen des chinesischen Sozialkreditsystems erkennen kann. Menschen, die ihre Stromrechnungen in bar bezahlen, statt wie normale Menschen im Lastschriftverfahren, tun das nicht deshalb, weil sie so wenig Geld haben, sondern sie tun das, weil sie gefährliche Terroristen sind. Nach einer Artikelserie 1979 im Spiegel über einen Drohnenüberwachungsstaat mit dem Titel »Das Stahlnetz stülpt sich über uns« in Anspielung auf eine damals beliebte Polizeiserie im Fernsehen, wurde ein kritischer Essay des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger mit dem Titel »Über Privatsphäre, Demokratie und Polizeicomputer« veröffentlicht. Der Sonnenstaat des Dr. Herold. Die Analogie zum absolutistischen König von Frankreich Ludwig XIV. War ganz passend, träumten beide doch von einer totalen staatlichen Machtfülle, die in ihren jeweils eigenen Händen konzentriert war. Aber der arme Ludwig musste damals ohne Computer auskommen, indessen Herold schon welche hatte. Herolds Pech und unser Glück war, dass das Grundgesetz auch noch in der bleiernen Zeit des deutschen Herbstes galt, wenn auch nur gerade so. Die armen Chinesen haben leider nicht so viel Glück.